Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben gerade Dienstag, den 20. Mai, 10:30 und es sieht weiter sehr gut aus an den Märkten. Hey, wenn ich noch überlege, so vor ein paar Wochen, wie schlecht die Stimmung da zumindest an den Märkten dann eben war, bei euch, bei unseren Zuhörern natürlich nicht, denn ihr wisst ja, wenn wieder eine neue Folge kommt, dann ist die Stimmung immer gut. Aber an den Märkten hat es ja recht düster ausgesehen und nun ging alles doch wieder schneller, als wahrscheinlich die meisten vermutet hätten. Einige Tech-Unternehmen Allzeithoch, nahe Allzeithoch, es ist schnell gegangen, wobei man sagen muss, auf Jahressicht hingesehen, ich habe vorher mal geschaut, der Nasdaq ist noch minimal im Plus, 2%, also ja, es bleibt weiterhin so ein bisschen auch ein undurchsichtiger Markt, sage ich mal. Es gibt wieder viele Nachrichten. Trump hat ja mit Putin telefoniert. Europa, wie immer, schockiert über die Aussagen. Ja, Trump schon wieder so halb den Frieden verkündet. Ja, man weiß halt nicht, was da so jetzt als nächstes kommt. Dann auch Israel und so weiter, immer wieder ein großes Thema. Das bleibt weiterhin halt so etwas, was so kurzfristige Auswirkungen auf die Märkte dann eben hat. Aber auch wenn man so allgemein mal schaut, ich glaube, die Berichtssaison, die ist jetzt so zum größten Teil zu Ende und sie ist eigentlich, ich würde mal sagen, mindestens zufriedenstellend gewesen. Also den meisten Unternehmen geht es weiterhin gut. Ich glaube, dieses ganze Zolltheater hat jetzt aktuell nicht viele Spuren hinterlassen, würde ich jetzt mal behaupten. Das werden wir jetzt aber in der nächsten Berichtssaison dann mal so ein bisschen sehen, wie da die Auswirkungen dann waren. Und aktuell ist es eben so, dass ja so ziemlich oder alle wichtigen Zölle erstmal sozusagen ausgesetzt sind. Man hat sich geeinigt und aber auch da ist ja eben noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber ich persönlich so als kurze Einschätzung zu dem Ganzen halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es hier mit einer großen Region jetzt nochmal so zum Clinch kommt. Man wird sich da relativ sicher, also gehe ich davon aus, einigen. Aber wie gesagt, bei Donald Trump weiß man nie so ganz. Deswegen sage ich auch nicht, ist es ausgeschlossen oder so. Da ist nichts ausgeschlossen bei der amerikanischen Regierung. Es bleibt weiterhin spannend. Ja, aber jetzt mal die Frage so an denjenigen, der ja noch etwas kurzfristiger an den Märkten unterwegs ist. Du warst ja auch skeptisch, vor allem so was China angeht und so. Jetzt kam doch recht schnell zumindest mal eine vorläufige Einigung. Glaubst du, dass das jetzt alleine dafür ausschlaggebender Grund war, dass es jetzt so gut bei vielen wieder gelaufen ist, oder gibt es da auch noch andere Gründe?
Genau, also ich habe es ja gesagt, ich glaube, alle waren in gewisser Weise skeptisch und es war ja zeitweise nicht mal klar, ob man überhaupt gesprochen wird. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wenn man nicht mal wirklich spricht, dass dann irgendwie eine schnelle Einigung kommt, ist sehr unwahrscheinlich, oder dass da irgendwas Substanzielles kommt, dass die Zölle stark gesenkt werden. Aber dass das jetzt so massiv runtergeht auf, waren es jetzt, glaube ich, 30% und 10%, das Thema hatten wir ja schon ganz oft. Damit hatten die wenigsten gerechnet. Was ich aber immer gesagt habe, wo ich auch sehr froh drum bin, habe ich gesagt, ich habe Gewinne realisiert und habe Cash aufgebaut, aber ich gehe halt eben nicht short, ne? Denn du weißt nicht genau, wie lang diese Trends in die eine oder andere Richtung laufen. Oft sehr viel länger, als man denkt. Genau das sieht man jetzt wieder, ja. Und das Verrückte ist ja, dass die Privatanleger, also die Retail-Trader vor allen Dingen, dass die diesmal alles richtig gemacht haben. Im ersten Dip waren schon brutal auf der Kaufseite, während Hedgefonds und Fondsmanager eher verkauft haben wegen der Unsicherheit. Und auch gestern wieder, für mehrere Milliarden haben die Retail-Investoren gekauft. Es gab ja jetzt am Wochenende die Abstufung von Moody's für die USA von AAA auf AA1 war es. Gab ja dann diesen kurzen Verkaufsdruck, aber der Dip wurde auch wieder gekauft. Und ich glaube, das Ding ist, dass die großen Gelder oder die großen Fonds und teilweise auch Hedgefonds, die haben die komplette Party verpasst oder zumindest zum Großteil oder sind sogar short, haben nämlich auch ordentlich auf den Deckel bekommen. Und ja, jetzt könnte es natürlich irgendwann so sein, dass jeder kleine Dip von denen dann wieder gekauft wird, um irgendwie im Markt drin zu sein. Du hast gesagt, also ich glaube, der eine große Faktor war natürlich, dass es jetzt in letzter Sekunde in Anführungszeichen eine Einigung gibt. Denn ansonsten wären ja unter anderem die Geschäfte teilweise leer gelaufen in den USA, ja, der ganze Schiffsverkehr ist ja schon eingebrochen, die Buchungen. Es wird trotzdem jetzt ein bisschen holprig, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten. Einige Unternehmen haben ja gemeldet, ja, es wird Preiserhöhungen geben. Vielleicht hast du es gesehen. Walmart hat ja im Call gesagt, ja, ab Ende Mai, Anfang Juni wird es Preiserhöhungen geben. prompt ruft Trump oder ich weiß nicht, irgendjemand von der US-Regierung an und faltet den Walmart-CEO zusammen und jetzt haben sie gesagt, sie werden einen Teil der Preiserhöhung selbst fressen. Ja, das ist so bekloppt. Ja. Und das ist ja irgendwie so ein Klima der Angst. Ja, du willst etwas sagen, aber traust es dich ja gar nicht mehr, weil du ansonsten von der US-Regierung auf den Deckel bekommst. Also irgendwie schon sehr absurd. Also das ist das eine Thema. Gut, man darf nicht vergessen, es ist 90 Tage verzögert. Ob dann jetzt eine große Einigung kommt, es steht ja noch in den Sternen. Du hast gesagt, mit Europa muss man auch noch schauen, was passiert. Aber ich glaube auch eher nicht, dass man da jetzt nochmal komplett eskaliert und dass wir auch nochmal die Tiefs sehen. Sehr unwahrscheinlich, aber unmöglich ist es nicht. Lustigerweise, die ganzen Schlauberger auch von Goldman Sachs und Co. hatten dann in der Krise die Kursziele für den S&P massiv gesenkt. Jetzt, nachdem wir wieder brutal hochgelaufen sind, jetzt erhöhen sie wieder die Kursziele, also die Jahresendziele. Also die laufen halt auch den Trends komplett hinterher. Also das ist das eine Thema, diese Entspannung in den Zöllen, was aber auch sehr wichtig ist und was vielleicht ja mindestens genauso wichtig ist sogar, dass es wohl weiter so ist, was man jetzt auch gesehen hat, dass diese ganzen Investitionen in KI doch weitergehen. Ja, wir hatten viele Unternehmen, die haben sogar teilweise die Investitionen erhöht, unter anderem Meta und Co. Und alle haben ja auch gesagt, die Nachfrage ist höher als das Angebot, auch nach Cloud-Diensten und so weiter. Jetzt sieht man auch wieder, dass Broadcom deutlich anziehen. Eine Nvidia ist wieder deutlich angesprungen. Also ich glaube auch Nvidia, wann melden die? Ich glaube in 2 Wochen oder sowas. Also ich glaube übernächste Woche oder so. Das wird auch nochmal extrem gute Zahlen geben, denn man hat zuletzt so auch die TSMC-Zahlen gesehen. Ich glaube, der Markt hatte zeitweise auch Angst, nicht nur wegen dem Zollthema, sondern auch, dass jetzt eben diese ganzen Investitionen erstmal on hold gestellt werden, hatten wir ja auch vermutet, aber das ist eben nicht gekommen. Und ja, das ist natürlich auch extrem bullisch und deswegen zieht auch der ganze Tech-Sektor wieder an. Also es ist sehr, sehr spannend. Wann könnte der Markt mal ein bisschen fallen? Ja, Anleiherenditen sind ein Thema, die sind angesprungen. Bisher steckt es der Markt aber gut weg. Aber das sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Aber ich bin weiter in dem Boot. Ich mache so einzelne Trades mal. Im Langfristdepot habe ich ja eh alles drin gelassen. Ich hatte aber leider nicht viel Cash, um irgendwas nachzukaufen. Aber im Trading-Depot bin ich eher vorsichtig. Ich setze zwar immer mal so einzelne Trades um, aber bin jetzt trotzdem immer noch viel in Cash. Genau.
Ja, also ja, ich sage ja auch, weil viele fragen dann natürlich immer, wie geht's jetzt weiter? Erwartet man jetzt erstmal wieder, ob es runtergeht und so. Das sage ich ja, das ist so das Problem an dem aktuellen Markt. Das haben wir aber auch schon gesagt, wo es runtergegangen ist. Ich weiß noch, das ist erst wenige Wochen her, wo ich dann auch gesagt habe, das kann auch recht schnell wieder stark nach oben gehen, aber auch in der jetzigen Situation, also da jetzt zu sagen, ja, jetzt läuft's einfach gemütlich weiter nach oben. Ja, schwierig. Also würde ich so auch niemals unterschreiben. Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt in 3 Wochen hier sitzen und der Nasdaq auf einmal wieder bei -5% dann eben ist. Oder
das kann passieren, ja. Also aktuell CNN Fear and Greed Index. Wir waren ja an diesem einen Montag oder an dem Freitag bei extrem 4 mit einem Stand von 3. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und da hatte ich ja auch mehrmals gesagt, dass ich all in bin, dass ich da jetzt den Schmerz aushalte, weil sobald ein kleiner Funken Hoffnung kommt, ballern wir hoch. Dass wir so krass hochballern, hätte ich nicht gedacht. Jetzt sind wir schon wieder fast im extremen Euphoriebereich, ja, einige Wochen später. Das ist halt schon krass, aber ja, es zeigt immer wieder, dass die Börse dann auch schnell wieder Gefahren ausblendet und immer eher wieder am Steigen ist und die Hoffnung hat. Aber das ist halt grundsätzlich so. Deswegen sollte man sich, wenn es extrem schlecht ist, die Stimmung auch nicht davon anstecken lassen, sondern lieber überlegen, wo liegen für mich hier die Chancen. Ja, und alle, die in der Panik zugegriffen haben, die haben jetzt richtig, richtig dicke Gewinne. Ja, ich weiß noch, wir hatten ja bei uns beim Goldesel Langfristdepot haben wir ja zusammen, hat ja am Montag, an diesem einen Montag Meta gekauft. Du hättest jede Aktie fast kaufen können, ja. 35% im Plus, ja. Also das ist natürlich krass, hättest du wir haben ja ein Dividendendepot, deswegen kommt mir jetzt nicht irgendwas kaufen, aber hättest du eine Nvidia gekauft oder eine Tesla, wäre es, glaube ich, noch mehr. Hättest du eine Robin Hood geholt, hättest du dich, glaube ich, fast verdoppelt oder Hims & Hers, ja, das ist absoluter Wahnsinn, was da möglich war. Das war einfach eine kurzfristige, brutale Übertreibung. Dass irgendwann Donald Trump einknickt, war eigentlich auch klar, aber du wusstest natürlich trotzdem nicht, wann passiert das, ne? Oder kommt nochmal ein Schub nach unten, nochmal. Das war halt schon, ja, sehr, sehr heftig.
Ja, das stimmt. Also bleibt weiter extrem spannend, ja. Dann ja, zwei Aktien haben wir heute noch mal mit reingebracht, die ja zuletzt für große Schlagzeilen gesorgt haben. Das war einmal Alphabet und einmal United Health Group. Wenn ihr so
Novo
alle,
Nordisk meinst du, glaube ich, oder? Wahrscheinlich nicht
ne,
Alphabet.
auch Novo, ja, dann
Ach
Novo
so.
Nordisk können wir
Ach
natürlich auch noch mit reinnehmen. Aber es gab jetzt noch mal News bei Alphabet und
Ah.
United Health Group. Die wollten wir jetzt als erstes kurz mit reinnehmen. Bei der United Health Group, für diejenigen, die es gar nicht mitverfolgt haben, oder ich glaube die meisten, die an der Börse aktiv sind, also man ist quasi nicht drumherum gekommen. Da gab es jetzt nochmal neuere Entwicklungen, warum die Aktie jetzt sich erstmal wieder so ein bisschen erholt hat in den letzten zwei, drei Handelstagen, nämlich der neue CEO Stephen Hemsley, der hat Aktien im Wert von 25 Millionen US-Dollar gekauft und es hat auch weitere Insider-Käufe hier beim Unternehmen gegeben. Ich habe es ja selbst auch in einem Video behandelt. Das Wall Street Journal hat ja sozusagen Ermittlungen veröffentlicht oder halt veröffentlicht, dass gegen das Unternehmen ermittelt wird. Die United Health Group hat direkt danach ein Statement veröffentlicht, dass sie davon nichts wissen. Ist natürlich schwierig, aber ich habe dann eben auch mal ein Video darüber gemacht. Sollte es tatsächlich doch so sein, was so die Auswirkungen wären? Also es drohen aktuell Milliardenstrafen. Es ganz einfach ausgedrückt steht gerade. Also es ist keine Bilanzmanipulation, die jetzt erstmal so per se im Raum steht. Es geht eher darum, dass man bei der Abrechnung betrogen hat. Das ist der Vorwurf. Das stellt euch vor, der Michael geht zum Arzt und dann stellt er irgendwie fest, er hat leicht erhöhten Blutdruck und Michaels Arzt sagt dann zum Ding, gut, den Hirnschaden, das wissen wir sowieso, aber er sagt dann zum Beispiel, statt die ein bisschen Bluthochdruck, er hat eine schwere Herzinsuffizienz. Dann bekommst du durch dieses Medicare-Programm von der Regierung, beispielsweise jetzt mal, das sind jetzt nur Fantasiezahlen, 5.000 Dollar anstatt für Bluthochdruck, dann hättest du halt nur 100 Dollar daneben bekommen. Und das ist tatsächlich etwas, das ist auch nicht das erste Mal, dass sowas stattfindet. Anthem ist beispielsweise schon deswegen verurteilt worden und andere Krankenversicherer, die mussten da einen dreistelligen Millionenbetrag an Strafe bezahlen. Und die größte Strafe für eine ähnliche Vorgehensweise hatte im Jahr 2012 GlaxoSmithKline. Die mussten da, ich glaube, es waren 3 Milliarden Dollar bezahlen. Und das ist jetzt eben der Stand der Ermittlung, weil da geht es so um gut 35% des Umsatzes von der United Health Group. Aber das heißt jetzt nicht, dass diese Umsätze wegfallen würden. Also da hat man eben bei einigen Patienten, ihr könnt euch natürlich auch nicht vorstellen oder vorstellen, man kann natürlich nicht bei allen seinen Patienten diese Kränker gemacht haben. Also das wäre natürlich recht schnell dann aufgefallen. Aber das wahrscheinlichste Szenario, das ist jetzt aber nur auf Stand der aktuellen Infos. Wenn jetzt natürlich noch rauskommt, es steht auch eine Bilanzmanipulation im Raum, dann gilt es jetzt natürlich alles nicht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber zu dem aktuellen Stand, wenn man bei diesen Abrechnungen, ja, diese so ein bisschen frisiert hätte, dann wäre das wahrscheinlichste Szenario, dass es hier dann eben eine Milliardenstrafe gibt, weil da der größte Kläger dann auch die Regierung wäre. Das wäre also nicht jetzt so ein Fall wie Bayer Monsanto, dass da zigtausend Leute kommen, weil ihr könnt euch natürlich vorstellen, nehmen wir jetzt das Szenario mit Michael, er wäre von der Krankenkasse kränker gemacht worden. Das interessiert ihn ja als Patient nicht. Eher im Gegenteil, da bekommst du ja oft noch also Folgeleistungen oder ähnliches. Also da gibt es nur wenige Patienten, die davon sich für eine Sammelklage da zusammenschließen könnten, beziehungsweise das wäre dann schnell mit einem Rutsch dann erledigt. Also da könnten sich Ärzte noch anschließen, aber vor allem eben die Regierung, da sie ja eben diese Medicare-Programme sozusagen ausbezahlt. Darüber haben wir schon öfter gesprochen. Aber das Management scheint davon zu überzeugt sein, dass es aktuell eine gute Gelegenheit ist, weil es da eben wirklich sehr große, massive Insiderkäufe, weil wir haben es ja auch schon oft hier im Podcast gehabt, dann haben wir immer gesagt, hey, da hat es Insiderkäufe gegeben, dann waren das halt irgendwie 100, 200.000 Dollar, wo man sich dann halt so denkt, ja, okay, das ist für die meisten CEOs irgendwie so ein Monatsgehalt oder zwei Monatsgehalt, aber 25 Millionen Wert in einem Unternehmensstock, das ist schon ordentlich und eben auch andere haben da kräftig zugelangt und das hat jetzt erstmal wieder so ein bisschen für Vertrauen gesorgt, aber natürlich, wenn man sich jetzt die Entwicklung der letzten Wochen anschaut bei der United Health Group, das ist weiterhin heftig, ja, und es ist halt, ja, wie ich sagen würde, ein High-Risk, High-Reward Unternehmen aktuell, weil das Grundgeschäftsmodell ja halt eigentlich ein super solides ist, ja.
Ja, also hätten sie, glaube ich, nicht da diese Insider-Käufe getätigt, dann wäre das vielleicht so fast so ein kleines Schuldeingeständnis gewesen. Deswegen, das hat auf jeden Fall der Aktie richtig Rückenwind gegeben. Ich hatte ja dann auch mal reingegriffen, ich glaube bei $260, bin aber dann recht schnell wieder raus. Jetzt steht sie gerade vorbörslich bei $324 wieder. Also hat sich schon ganz ordentlich erholt. Aber ja, du hast gesagt, wie es da weitergeht. Gibt es einiges an Vorwürfen bezüglich Abrechnungen, dass sie viel zu viel abgerechnet haben und wieso die Margen denn bei United Health so viel besser sind als bei der Konkurrenz wie Humana und CVS Health. Das Thema hatten wir ja auch schon häufiger, wie sie das immer geschafft haben, dass sie quasi über Wasser laufen, während alle anderen auch letztes Jahr schon brutal gelitten haben und sie alle gesagt haben, ja, die Kosten sind alle so hoch. Und jetzt auf einmal sagt auch United Health dieses Jahr, die Kosten sind so hoch. Also irgendwie, ich finde das schon ein bisschen komisch, ne? Aber ja, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Glückwunsch auf jeden Fall an die Rebound-Trader, haben auf jeden Fall viel reingegriffen, was ich so gemerkt habe. Ja, die sind auf jeden Fall jetzt, je nachdem, wo man gekauft hat, mit den letzten Positionen auf jeden Fall im Plus.
Ja, da musste man aber ein wirklich sehr gutes Timing beweisen, ja, weil ich weiß von den 285, das war ja schon der letzte Bounce dann nach unten und dann ging es ja nochmal quasi am selben Tag teilweise bis zu 20% nach unten. Also
dieser Donnerstag war krass, das hatte ich dann beobachtet. Da sind alle Dämme gebrochen dann im US-Handel. Da dachte ich mir auch, oh. Und du hast nur gesehen, bam, 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 die Pakete sind geflogen. Da hatte ich gekauft bei 262, wirklich, ich gucke eine Minute später drauf, bin $11-12 im Minus pro Aktie.
Ja.
Da hatte ich sogar noch gedacht, die 250, ich hatte mir sogar noch einen Alarm gestellt auf $250, war aber dann gerade nicht am Rechner und da wurden die $250 sogar noch kurz unterschritten, aber ich habe dort nicht mehr nachgekauft. Aber das ist auch so eine Aktie, da, ne, wenn da wirklich doch jetzt was rauskommt, dass da was kommt und dann hast du das Ding im Depot, also als Trade, das ist dann blöd, dann deswegen war ich da auch sehr vorsichtig, bin noch recht schnell wieder raus. Aber ja, jetzt sieht es doch wieder zumindest kurzfristig besser aus.
Ja, und auch gute Nachrichten gab es bei Alphabet, haben wir auch öfter mal behandelt. Da sind wir beide der Meinung, dass das zumindest mal bewertungstechnisch eine recht attraktive Geschichte zum aktuellen Zeitpunkt ist. Und Waymo, die, da muss man echt sagen, die positiven Nachrichten, ja, die reißen hier nicht ab, denn Waymo hat nun eine weitere Genehmigung erhalten zur Ausweitung ihrer fahrerlosen Dienstleistung in San Jose, also der Bürgermeister von San Jose, Matt Mahan heißt er, der war ohnehin schon ein wirklich sehr früher Unterstützer von dem Ganzen, aber man hat gezeigt, es funktioniert gut und also gefühlt gibt es mittlerweile jede Woche Meldungen, dass es immer mehr entweder in neue Städte kommt, teilweise, wir hatten ja gesagt, in Tokio gibt es ja auch schon erste Ausrollungs, ich weiß gar nicht, ja, das Wort gibt es gar nicht, also gibt es auch die ersten Dienste, die Waymo anbietet, es gefühlt jede Woche oder dann eben wie jetzt, dass der Dienst erweitert wird, also es läuft weiterhin sehr gut. Wir haben gesagt, vor kurzem mal die wöchentlichen Rides, die liegen mittlerweile bei über einer Viertelmillion. Sie machen halt das, was viele andere gerne. Bei den meisten hört man halt immer nur so Full Self Driving, Robotaxi-Dienste. Waymo liefert halt aktuell und bestärkt mich auch weiterhin in meiner Position. Und da hatten wir gestern noch eine interessante Diskussion bei mir im Livestream am Abend, wo ich dann auch gesagt habe, also bei Waymo könnte ich mir gut vorstellen, dass das mal ein Unternehmen ist, das Alphabet mal wirklich separat an die Börse bringt, ja, weil es auch so mit dem Kerngeschäft von Google und so weiter halt wirklich wenig bis nichts zu tun hat. Außer jetzt vielleicht, dass sie so ein bisschen Netzwerk halt schaffen oder mit Maps oder so, dass man das verbinden kann, aber ich habe gesagt, sowas wie YouTube, das fände ich eigentlich besser, wenn das so im Mutterkonzern drin bleibt, aber wenn mal so eine Waymo an die Börse gebracht wird, also das wäre ein gigantischer Börsengang und könnte dem Unternehmen dann oder würde Alphabet dann auch wieder viele Milliarden in die Kassen spülen Und sie müssten es ja auch zum Beispiel gar nicht irgendwie zu 100% dann abspalten, also dass es komplett separat laufen wird. Also Waymo ist für mich so einer der Moonshot-Projekte, die sie haben und zeigt eben auch, dass man Alphabet nicht nur nach dieser Google-Suche und eben der aktuellen Thematik mit den KI-Bots bewerten sollte. Da wird vieles in den nächsten Jahren auf uns zukommen, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, ich meine auch, hatte gelesen, dass sie jetzt auch Lyft überholt haben. Ich glaube in San Francisco mit den Fahrten. Also sie sind stark am Wachsen. Das große Thema ist, glaube ich, noch bei Waymo, wie schaffen sie es dann auch da profitabel zu werden? Ich glaube, aktuell sind diese Autos halt noch sehr teuer mit diesen ganzen Leider-Geschichten. Aber ich glaube, da hatten sie auch gesagt, die werden natürlich mit der Zeit deutlich günstiger. Und da hat halt Tesla den Vorteil, wenn es denen wirklich gelingt, dass sie da viel günstigere Autos hinstellen können, dass quasi jedes Auto ein Robotaxi sein könnte. Gab aber zuletzt auch wieder Meldungen, da wurde das getestet, hätte es irgendwie 9 Unfälle gegeben, wenn sie denn nicht einen Fahrer gehabt hätten, der da eingegriffen hätte. Also ja, ich weiß nicht, ne, ob das bei Tesla in der aktuellen Technologie jetzt schon reicht mit nur Kameras oder ob sie ja doch was brauchen. Sie starten ja, also sie wollen ja bald starten, es wird zwar Invite-Only sein dann in Austin, und ich glaube erstmal 20 Stück nur. Aber ja, da bin ich echt mal gespannt, was dabei so rumkommt. Und wenn natürlich jedes Auto am Tag 2-3 Mal hängen bleibt, sozusagen, ja, dann ist man davon weit entfernt. Also ja. Ich finde auch Waymo ziemlich krass für Alphabet. Wer weiß, ne? Vielleicht wird das ja sogar irgendwann nochmal das größte Business für sie. Ist auf jeden Fall der Markt mit Mobilität ist halt einfach unfassbar groß. Ja, ist wirklich unfassbar groß. Deswegen. Ja. Und wenn du dir dort was abschneidest, dann sieht's gut aus. Ja, aber apropos Alphabet, heute Abend ist auch noch, das werde ich mir mal angucken, oder zumindest eine Zusammenfassung, diese Google I.O.-Konferenz, da hatten sie, ich glaube, letztes Jahr auch Gemini nochmal vorgestellt, was sie da auch alles planen mit Google Maps und so weiter. Das fangen sie ja auch immer an, stärker zu monetarisieren. Weiß nicht, wer das mal gesehen hat bei Google Maps, da stehen ja doch manchmal dann so, wenn du so rauszoomst, siehst du dann manche Sachen einfach drinne. Hier ist zum Beispiel ein Reifenhändler oder irgendein Restaurant, die zahlen dann dafür, dass du auf Google Maps stärker sichtbar bist. Also da bin ich mal gespannt, was heute noch so in Sachen KI vorgestellt wird, wie sie die Suche noch verbessern. Ich glaube, was für den Markt halt sehr wichtig wäre, ist, wie sie die KI-Suche dann auch monetarisieren. Das Thema hatten wir ja auch schon. Denn du gibst halt irgendwas ein, da kommt die KI-Antwort und dann hast du ja deine Antwort schon. Du musst ja gar nichts mehr anklicken und dementsprechend, ja, ist auch kein Werbepartner involviert, ja. Wenn ich wissen möchte, wo gibt's XY oder was tue ich gegen Bauchschmerzen, dann kommt dann da direkt die Antwort, bitte trinke keine Cola, sondern nur einen Tee. Da weiß ich ja meine Antwort und klicke halt nichts mehr an, was sponsored ist. Also deswegen, da bin ich mal gespannt, wie dort die Lösungen sind, aber eigentlich müssen sie da auch gute Lösungen haben. Aber auf jeden Fall, diese Konferenz ist, und heute ist auch noch die SAP-Konferenz, Sapphire. Ich denke auch SAP, ich glaube, der Herr Klein, der hat auch seine Keynote, also der CEO, der spricht, die wollen ja auch ganz viel in Sachen KI machen. Da werden sie wahrscheinlich auch ganz viele neue KI-Agenten, schieß mich tot, alles vorstellen. Also das auf jeden Fall auch mal im Blick haben. SAP ist ja mittlerweile, ich glaube, ist das wertvollste Unternehmen mittlerweile in Europa? Ich weiß es gar nicht. Haben sie alle überholt, aber auf jeden Fall Deutschlands.
Ich meine, dass sie das wertvollste in Europa sind. Ich wüsste nicht, wer aktuell vorne sein sollte. LVMH ist ja deutlich zurückgekommen, Novo Nordisk. Ja. Ich glaube, dass die sogar mit einem recht großen Abstand auf Platz 1 sind. Aber jetzt könnte ich
mich... Ich frage mal ChatGPT.
Ja, ich könnte mich wieder beim Thema furchtbar blamieren dann, aber... da würde ich sogar einen Fünfer drauf verwetten. Ich meine, also ich bin mir recht sicher, dass die auf Platz 1 sind, so stark wie
ich die gelaufen. Ich gebe es mir gerade an bei ChatGPT.
Ja. Mach das.
Sowas gebe ich jetzt bei ChatGPT ein, weil das ist ja viel einfacher. Wer ist das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Europa? Jetzt sucht er. Ist SAP.
Ja.
Eben. Im März 2025 überholte SAP den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk und erreichte eine Marktkapitalisierung von 314 Milliarden. Dieser Anstieg ist die positive Entwicklung von SAPs Cloud-Geschäft. Der erklärt sich sogar, wieso der Anstieg kommt.
Ja, siehst du mal, ja. Obwohl du nicht mal danach gefragt hast, ja. Ja, aber wir wollen jetzt mal noch mit ein paar Sorgenkindern um die Ecke kommen und euch da so ein bisschen Einschätzungen geben. Wir haben Unternehmen mitgebracht, die meisten sogar entweder am 52-Wochen-Tief oder sehr nah dran. Da wollen wir einfach noch mal ein bisschen drüber sprechen. Davor denkt auch bitte dran, lasst gerne einen Daumen nach oben für den Podcast. Da folgt uns auch gerne auf den gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Lasst ein Abo da, gönnt auch mal da ein bisschen und dann jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht. Genau, ich würde wie immer sagen, Alter vor Schönheit, was für eine Aktie hast du mitgebracht, über die wir mal oder über die du gerne diskutieren möchtest?
Ja, ich habe nochmal ganz kurz jetzt Novo Nordisk mitgebracht, weil wir hat es jetzt auch nochmal als Trade gekauft, denn da gab es ja jetzt zuletzt nochmal eine spannende Entwicklung. Das kam jetzt letzte Woche, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, genau, das kam letzte Woche. Also es war ja so, Novo Nordisk ist abgestürzt, da hatte ich ja auch die Vermutung, dass die Prognose gesenkt wird. Da gab es dann teilweise üble Kommentare oder sehr wütende Kommentare unter dem Video. Jetzt war es natürlich auch so, dass Novo Nordisk die Prognose tatsächlich gesenkt hat, aber das war meiner Meinung nach auch nicht so dramatisch wie gedacht. Na, deswegen hatte ich dann auch gesagt, ja okay, das könnte sogar, habe ich sogar an dem Tag gesagt, die Aktie könnte ins Plus drehen, ist dann sogar auch passiert, war dann teilweise deutlich über 60. Ja, dann hat sie sich so irgendwo eingependelt. Und dann gab es ja letzte Woche nochmal einen Rücksetzer. Und Hintergrund war, dass der CEO Lars Fruergaard Jørgensen, dass der zurücktritt, in gegenseitigem Einvernehmen heißt es. Ne? Und da hieß es in der Ad-Hoc-Meldung, die Veränderungen erfolgen vor dem Hintergrund der jüngsten Marktherausforderungen, mit denen Novo Nordisk konfrontiert war und der Entwicklung des Aktienkurses des Unternehmens seit 2024. Vor diesem Hintergrund hat der Stiftungsrat von Novo Nordisk einen Dialog mit dem Vorstand von Novo Nordisk über die Vorteile einer beschleunigten CEO-Nachfolge aufgenommen und den Wunsch geäußert, seine Vertretung im Vorstand von Novo Nordisk zu verstärken. Bla 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 bla. Also ja. Diese Stiftung hat Druck ausgeübt, dass der CEO ausgewechselt wird. Normalerweise ist es ja schon so, wenn ein CEO abtritt, ist erstmal kein gutes Zeichen. Deswegen ist die Aktie auch an dem Tag von um die 60 Euro auf, ich glaube, wieder 55 Euro gefallen. Hatte sich dann aber erholt. Ich hatte dann die Aktie auch nochmal gekauft. Ich hatte mir das durchgelesen. Denn es war ja jetzt so, die Zahlen kamen ja jetzt erst. Und dass diese Stiftung oder die Aktionäre nicht gerade happy sind mit der Kursentwicklung, ist ja auch klar. Und da habe ich mir gedacht, okay, neue Besen kehren gut. Wenn ein neuer CEO kommt, dann könnte das ja sogar wieder positive Impulse hervorrufen. Und dementsprechend hatte ich die Aktie jetzt mal gekauft als Trade. Das Ding ist natürlich, was nicht so geil ist, sie haben noch gar keinen Nachfolger. Also irgendwie ist es natürlich nicht so schön. Sie sind jetzt auf der Suche nach einem Nachfolger. Wäre natürlich besser gewesen, wenn man da jemanden hätte, der schon irgendwie Erfahrung hat oder der einen guten Namen hat und den präsentieren könnte. Ist jetzt noch nicht da. Der ist jetzt auch nicht direkt weg, sondern bleibt noch ein bisschen dabei. Aber ich sag mal, auf dem Niveau jetzt, wo Novo Nordisk ist, die Aussichten sind ja weiterhin recht gut. Ne? Sie wollen ja weiter dieses Jahr sehr solide wachsen, zweistellig. Finde ich das Unternehmen auch aus Trading-Sicht, aber auch langfristig eigentlich ganz spannend. Hast du ja auch, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Ne? Das ist jetzt. Du bist ja sogar schon langfristig investiert. Also deswegen, Aktie ist am Tief immer noch. Ein paar 10% über dem 52-Wochen-Tief, hat mehr als die Hälfte verloren. Finde ich jetzt spannend und ich glaube so langsam, dass alle negativen Nachrichten erstmal durch sind. Ne? Also jetzt auch noch der CEO gewechselt, was soll noch groß kommen? Ja, die Zahlen kamen schon, Ausblick wurde schon gesenkt, aber es sieht immer noch ganz gut aus. Es wurde brutal Luft abgelassen und ja, nach einer Konsolidierung könnte es, glaube ich, da wieder aufwärts gehen.
Ja, ich habe auch gesagt, es ist halt aktuell das Chance-Risiko-Verhältnis sehr interessant bei der Aktie. Ja, wir haben jetzt hier Forward-KGV 16, aktuelles KGV unter 19, EV-EBIT 14, Free Cash-Yield über 4% und das für ein Unternehmen, das halt trotzdem noch voraussichtlich die nächsten beiden Jahre zweistellig wachsen wird. Dann muss man mal gucken, wie es dann mit dem Wachstum voranschreiten wird, ja, weil ja eben auch neue Sachen bei anderen in der Pipeline sind, aber ja, auch da sind sie ja mit dabei. Natürlich diese Phasen, wo sie da diese Monopolmargen oder Duopolmargen mit Eli Lilly hatten, die wird es jetzt wahrscheinlich nicht mehr so lange geben, aber es bleibt halt trotzdem weiter ein sehr gut positioniertes Unternehmen in einem starken Wachstumsmarkt. Gerade eben auch Diabetes und so ist ja weiter ein großes Thema und wird es auch bleiben. Deswegen, ich bleibe weiter an Bord, obwohl ich da ja deutlich früher schon jetzt mit dabei war. Also bei mir fehlt auch noch einiges, was ich da aufholen muss bei Novo Nordisk, aber ich bleibe da weiter optimistisch bei dem Unternehmen, ja. Also ich bin so ungefähr bei 100 eingestiegen. Ich glaube aber halt weiter, dass sie eine wirklich gute Zukunft eben vor sich haben. Deswegen bin ich da auch weiter optimistisch, genau. Mhm. Dann bleiben wir mal im Pharma-Bereich. Aktuell ist es ja so, dass in Amerika, ja, Trump hat ja jetzt auch den großen Pharmakonzern den Kampf angekündigt. Und da ist jetzt auch so ein bisschen die amerikanische Merck, also Merck und Co. in Sippenhaft mitgenommen worden. Und ich muss halt auch sagen, auch bei Merck jetzt finde ich das Chance-Risiko-Verhältnis eigentlich sehr interessant. Ja, also die haben mit Sicherheit ihre Probleme und man weiß jetzt auch nicht genau, wo das Ganze in Amerika hinführt. Aber auch da sage ich dann einfach mal, in solchen Situationen betrachtet einfach mal nüchtern so auch ein bisschen die Zahlen. Wir haben jetzt hier ein EV-EBIT von 9. Wir haben eine Free Cash Yield von fast 9%. Wir haben hier ein aktuelles KGV 11, Forward KGV 8,6 zum aktuellen Zeitpunkt. Und man erwartet damit, dass die amerikanische Märkte in den nächsten 3 Jahren ein zweistelliges Gewinnwachstum haben wird. Also alleine schon unter den Voraussetzungen würde ich halt sagen, also auch wenn es da noch dann irgendwelche Daumenschrauben von der Regierung gibt oder dass halt die Medikamentenpreise runtergehen und ähnliches, muss man trotzdem sagen, selbst mit dem halben Wachstum, das jetzt prognostiziert wird, also für dieses Jahr sind wir bei 15,5%, dann bei 11 und dann bei 10,8. Ich stell mir vor, es ist nur die Hälfte davon, würde ich trotzdem sagen, das ist eine Bewertung, die gar nicht mal so uninteressant dann eben ist. Und was man bei der Merck eben auch sagen muss, die ist vor allem für Dividendenjäger ein recht spannendes Unternehmen, weil sie seit 39 Jahren die Dividende nicht gesenkt haben und aktuell 4,1% Dividendenrendite haben. Die haben keine hohen Wachstumsraten, das wird auch aktuell nicht erwartet, aber wir haben hier eine verdammt lange Historie, wir haben ein super solides Geschäftsmodell und bei über 4% Dividendenrendite, das finden mit Sicherheit auch viele Dividendenjäger gar nicht mal so uninteressant. Deswegen, die amerikanische Merck ist eben auch ein Unternehmen, das mal so in einer guten Phase auch recht schnell mal wieder starke Anstiege hat. Das könnt ihr auch am Kursverlauf ganz gut sehen. Das ist nicht so dieser typische Dauerläufer, der jetzt mal so ein bisschen unter Druck geraten ist. Da geht es auch immer in Wellen, dann mal stark nach oben, auch mal wieder stark nach unten. Ich weiß, in der Corona-Zeit, da gab es mal das Gerücht, dass sie irgendwie so eine, ich glaube, eine Pille war es, haben, um Corona zumindest mal so größtenteils zu behandeln und so, wo sie dann auch explodiert sind. Also das Unternehmen steht operativ eigentlich nicht so schwach da, wie es jetzt die Bewertungszahlen vermuten lassen würden, aber der Pharmasektor allgemein ist halt gerade so ein bisschen unter Beschuss und ich habe es auch schon oft gesagt, also ich glaube jetzt zum aktuellen Zeitpunkt könnte das auch so für diejenigen, die so ein bisschen kurzfristiger unterwegs sind, also da rede ich jetzt nicht so kurzfristig wie der Michael, ein paar Tage oder Wochen, sondern mal so mit Blick auf 3 bis 5 Jahren könnte ich mir gut vorstellen, dass es da mal auch wieder so eine Sektorrotation dann eben gibt und die Pharma-Werte dann auch mal wieder besser laufen werden, weil viele von denen gerade recht niedrig von den Bewertungskennzahlen her sind. Und auch da wird es mal wieder Anpassungen nach oben geben, meiner Meinung nach.
Ja, super. Aber warte, noch eine Aktie auf 52 Wochen tief. Ansonsten wollte ich ja noch mal eine Aktie vorstellen, die jetzt eine spannende Story werden könnte.
Ja, also dann stelle ich noch eine am 52-Wochen-Tief vor, wo ich auch viele Fragen immer dazu bekomme. Zwar auch Gesundheit, aber ein bisschen anderes Thema. Das ist Thermo Fisher. Die habe ich ja selber auch im Depot. Und ja, die sind jetzt über einen langen Zeitraum wirklich nicht gut gelaufen gewesen. Ja, das ist auch ähnlich so wie Danaher, also Thermo Fisher ist ein Unternehmen, die kaufen so alle paar Jahre immer wieder mal auch teilweise größere Unternehmen. Qiagen war ja beispielsweise immer wieder mal ein Thema, dass sie die übernehmen möchten. und ist vor allem halt ein wichtiger Laborzulieferer. Und man hat es jetzt auch schon in den letzten Danaher-Zahlen gesehen, dass so langsam der Sektor wieder in Schwung kommt. Da gab es halt in Corona diese große Hype-Phase, diese große Einmaleffekte, ein, zwei Jahre, wo sich die ganzen Labore sozusagen vollgeladen haben mit Produkten, das dann eben auch die eigenen Ergebnisse extrem stark gepusht hat. Und jetzt die letzten, ja, man muss schon sagen, so 2 Jahre, da gab es eben quasi kein Wachstum für das Unternehmen. Dazu kam dann eben auch, dass sie recht hohe Bewertungskennzahlen dann eben immer wieder hatten. Und das hat jetzt dann eben dafür gesorgt, dass die Aktie ja jetzt wirklich kein gutes Invest in der letzten Zeit dann gewesen ist, weil sie eben wirklich sehr schlecht gelaufen ist. Sie ist aktuell so ziemlich am 52-Wochen-Tief, aber sie ist jetzt dann auch wieder in Regionen, wo ich sage, da wird es auch so langsam bewertungstechnisch wieder recht interessant. Ja, wir haben Forward KGV 18, EV EBIT von 23 und sie sind eben mit Danaher zusammen der wohl wichtigste Laborzulieferer der Welt, sind auch in vielen anderen Bereichen tätig, auch in der Genomik beispielsweise. Also die haben da viele Eisen im Feuer, Free Cash Yield 4,3%. Wie ich finde, ein wirklich sehr starkes Unternehmen, die eben jetzt mal eine schwere Zeit durchgemacht haben. Aber auch da, wenn man überlegt, alleine der Biotech-Bereich, der soll in den nächsten Jahren ein durchschnittliches Wachstum von über 8% haben. Und davon wäre halt Thermo Fisher so einer der großen Profiteure, weil sie eben sozusagen als Laborzulieferer bist du halt so ein bisschen so der Schaufelhersteller, könnte man eben so sagen. Da bist du nicht von einzelnen Medikamenten abhängig, sondern ja, du belieferst halt so die Pharmaunternehmen, die Forschungsunternehmen. Und da ist Thermo Fisher nach wie vor gut aufgestellt und sie haben es auch immer wieder geschafft, gute Übernahmen zu tätigen, die ins eigene Unternehmen zu integrieren und auch dadurch eben Wachstum zu erzeugen. Deswegen bleibe ich da weiterhin überzeugt von dem Unternehmen, auch wenn es jetzt zuletzt halt mal nicht so gut gelaufen ist. Und auch die letzten Zahlen so abschließend zu sagen, da hat man ja auch gesehen, also im letzten Quartal, also im Märzquartal, da hatten sie ein zweistelliges Wachstum bei den Gewinnen. Die Umsätze sind noch gleich geblieben. Und aktuell sind jetzt die Erwartungen so, dass es ab dem nächsten Jahr wieder mit deutlichem Wachstum vorangeht. Also Umsatz soll zwischen 6% und 7% wachsen, die Gewinne sogar zwischen 13% und 14% in den nächsten beiden Jahren. Daher könnte das aktuell auch mal so ein Blick wert sein. Aber dann erzähl jetzt mal, welche Chance hast du noch mitgebracht? Haltet die Shortscheine schon mal bereit?
Ja, genau. Ich habe, also es ist insgesamt ja gerade so, wie der deutsche Markt läuft, sehr, sehr gut. DAX am Allzeithoch. 24.000 Punkte. Wir nehmen gerade auf, hier Dienstagmittag. Wir sind genau bei 24 Punkten gerade im DAX. Wieder 0,4% im Plus. Gestern war er auch solide, 0,6, 0,7% im Plus. Und viele Nebenwerte sind auch wieder angesprungen. Es ist ja so insgesamt die Hoffnung am deutschen Markt mit dem Infrastrukturpaket, dass wieder Schwung reinkommt. Und der stärkste Sektor ist ja zuletzt der Rüstungssektor. Und ich hatte dann gestern Morgen bei Handelsblatt so einen spannenden Artikel gelesen. Da ging es um das Thema Verteidigung. Europas Rüstungswende hängt noch an einem Hersteller aus Schweden. War mir gar nicht so bewusst. Es geht darum, dass jetzt zum Beispiel Rheinmetall und Co. zwar riesige Aufträge bekommen haben, aber dass es so im Militärbereich sehr komplex ist, hier mit der Zuliefererauswahl auch, mit der Zertifizierung und so weiter. Und es ist da unter anderem so, dass das Thema Stahl jetzt nur noch von SSAB abhängt. Das ist ein schwedischer Stahlhersteller und die stellen diesen speziellen Stahl, der in Panzern und Schützenpanzern und Co. verbaut wird, als einer der letzten her. Früher waren da auch viele deutsche Konzerne wohl dabei, unter anderem ThyssenKrupp hat das gemacht früher, aber da ja über Jahrzehnte nichts mehr investiert wurde in Verteidigung oder ganz, ganz wenig, haben sie das Ganze dann verkauft und das Traurige für ThyssenKrupp und das Gute für Salzgitter ist, dass sie diese Lizenzen kurz vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges an Salzgitter verkauft haben. Und jetzt ist es so, dass natürlich viele probieren, in diesen Bereich wieder einzusteigen, dass man diesen Panzerstahl liefern kann. Das ist aber so, dass die Zertifizierungen dort extrem komplex sind. Also da muss dann der Stahl geliefert werden. Das ist eine ganz spezielle Mischung der Bundeswehr, was Schusssicherheit, Zähigkeit und sowas alles angeht, Das wird dann getestet und beschossen und man lässt das explodieren, weiß Gott was, und guckt dann, was mit diesem Stahl passiert. Also das ist ein Monate oder teils jahrelanger Zertifizierungsprozess. Aber das Hauptproblem ist einfach, ich muss es gerade nochmal suchen jetzt, dass es wohl so ist, dass jetzt aktuell von diesem Konzern in Schweden die Kapazitäten bei 500.000 liegen, 500.000 Tonnen, aber der Bedarf für Europa liegt bei 4 bis 8 Millionen Tonnen, weil ja alle aktuell mal aufrüsten sind, und das sorgt natürlich für ein riesiges Gap, und deswegen versuchen mehrere Unternehmen da einzusteigen. Und bei Salzgitter ist es wohl so, dass jetzt schon mehr als die Hälfte der Tests abgeschlossen sind und dass alle bis jetzt erfolgreich waren, dass man dann wohl in der nächsten Zeit wirklich Zulieferer werden könnte. Und das Spannende ist, nicht nur, dass es ein riesiger Auftragsboom dann geben könnte, sondern auch, dass das deutlich margenstärker ist als so normaler Stahl, ne? Weil das natürlich so eine Spezialgeschichte ist. Man ist dann einer der wenigen Zulieferer, und das macht die ganze Sache natürlich sehr, sehr spannend. Ja, meine Kamera ist irgendwie leer oder überhitzt, ich weiß es nicht, die geht immer aus. Nicht wundern hier auf YouTube. Genau, also das ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, und das Thema ist natürlich bei Salzgitter, die sind ein Stahlhersteller, extrem zyklisch, die KGVs sind sehr niedrig, teilweise sogar negativ, wenn sie mal wieder Verluste machen, aber so das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 0,12 oder irgend sowas in die Richtung, ne? Also das ist wirklich extrem niedrig. Ich habe mich früher davon sehr stark blenden lassen, aber sollte man natürlich nicht, ne, zu denken, ja, das ist ja extrem günstig, das Unternehmen, das muss ja steigen, nur weil es niedriges KUV hat oder ein einstelliges KGV, das nicht. Aber wenn natürlich jetzt diese Milliarden oder hunderten Milliarden in die Rüstung fließen sollen, da könnte es schon sein, dass es da weniger zyklisch wird, was diese Aufträge betrifft, und dass man da natürlich viel mehr Geld verdienen kann. Also die Schätzungen sehen jetzt für nächstes Jahr, also dieses Jahr 1,01 € an Gewinn, danach das Jahr 3,31 €. Das KGV ist dann bei 7 oder bei unter 7. Da weiß ich nicht so genau, ob da wirklich schon dieses ganze Thema eingepreist ist mit dem Panzerstahl. Man weiß natürlich noch gar nicht, wie viele Aufträge die davon bekommen, aber es könnte sehr, sehr groß werden. Deswegen habe ich das mal mitgebracht. Die Aktie war gestern erst unbeeindruckt. Ich hatte das dann gepostet, ich habe sogar auf Instagram morgens erwähnt und so, und danach ist die Aktie auf +10, +12% gegangen. Also richtig krass, da wurde das doch antizipiert. Und heute ist sie ein bisschen im Minus. Ich bin mal gespannt, also diese Story sollte man weiter verfolgen. Sie hängt jetzt so an der 50-Tage-Linie oder am Verlaufshoch im April. 23,50 € rum ist das. Mal sehen, ne? Also der kurzfristige Abwärtstrend könnte geknackt werden. Und finde ich auf jeden Fall so, vor allen Dingen nicht nur jetzt, weil dieses Thema noch dazukommt, sondern ja allgemein, man hofft ja, dass Infrastruktur wieder aufgebaut wird, Straßen neu gebaut werden, Brücken gebaut werden, der Hausbau und sowas, ne? Also es könnte ja insgesamt Rückenwind geben für den Stahlsektor. Und wenn das jetzt noch dazukommt, dann könnte das einen schönen Boost geben. Also Salzgitter mal so als spannenden deutschen Nebenwert ist natürlich keinerlei Kaufempfehlung, sondern soll nur eine Idee liefern. Da könnt ihr gerne mal draufschauen oder auch den Artikel im Handelsblatt nochmal lesen. Der ist auch deutlich umfangreicher, ist aber allerdings so ein Handelsblatt Plus Artikel. Also da braucht man ein Abo für.
Alles klar. Dann bedanken wir uns an der Stelle fürs Zuhören wieder. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und würden uns auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ah ja, da kommt
der. Ja, ich bin wieder da. Die Kamera ist wieder da. Ich kann noch mal kurz winken zum Abschluss.
Du wolltest noch nicht zeigen, wie rot du wirst, wenn du die Aktie vorstellst und sie dann wahrscheinlich direkt wieder runtergeht, so mit hochrotem Kopf dann, ja. Aber dann freuen wir uns auch wieder auf die nächste Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.